Deutschlandfunk Nova. Update.
Der FC Bayern ist auf Platz 2 der Bundesliga-Tabelle. Das ist schon eine Meldung wert und reicht für Bayern, seinen Trainer rauszuschmeißen, der immer, so seine eigene Weise hatte, mit Spieleinschätzungen umzugehen.
War jetzt kein Glamour-Spiel, das weiß ich, aber es ist mir auch bumsegal. Darf ich sagen? Ist mir auch scheiße, darf ich auch nicht sagen. Ist mir egal. So.
Was da los war, das klären wir. Und alle bibbern vor Montag. Da soll Deutschland nahezu stillstehen, sagen gleich zwei Gewerkschaften. Wir haben auf der einen Seite praktische Tipps, was ihr mit wem wie regeln müsst, wenn ihr zu spät zur Arbeit, Uni, Ausbildung kommt oder gar nicht. Und wir checken mal, ob Streiks in Deutschland irgendwie krasser geworden sind, weil mehr Aufmerksamkeit notwendig ist. Dann gucken wir auf den Streit deutscher Verkehrsminister gegen die EU. Also die will den Verbrennermotor gerne weghaben bis 2035. Das mag aber Volker Wissing nicht.
Ich würde es so ausdrücken, dass wir das sehr heftig diskutieren, zeigt, dass wir sehr viel arbeiten.
Wie genervt die EU von den deutschen Verbrennerliebhabern ist, auch das in diesem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Busse, Bahnen, selbst Schiffe und Flughäfen. Am Montag soll Deutschland so gut wie stillstehen. Grund ist der angekündigte Riesenstreiktag von EVG und Verdi am Montag. Es kommt Kritik von vielen Seiten. Es wird gewarnt vor Versorgungsengpässen. Aber ganz ehrlich, das ist ja Sinn und Zweck von einem Streit. Bissel Aufruhr. Jetzt eben in groß. Sprechen wir drüber mit Jessica Sturmberg aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wenn wir jetzt auf die letzten Wochen blicken, Jessica, da sind ja Streiks nichts Ungewöhnliches gewesen. Aber dass jetzt zwei große Gewerkschaften gemeinsam Sache machen, ist in Deutschland ja eher selten. Wie ungewöhnlich ist dieser Megastreik?
Also es ist schon eine sehr ungewöhnliche Dimension, dass vor allen Dingen in einem Bereich, wo zwei Gewerkschaften eben zusammenkommen, das heißt der Verkehr, gemeinsam streiten, obwohl sie ja eigentlich unterschiedliche Tarifverhandlungen haben. Das ist schon sehr außergewöhnlich und das ist schon ein Hammer, würde ich sagen.
Ja, man sieht das auch irgendwie im Netz, und es melden sich ja auch immer wieder Menschen zu Wort. Es gibt nicht nur Verständnis, sondern auch Kritik aus der Bevölkerung zum Beispiel. Wie angemessen ist dieser Streik, wenn man sowas überhaupt fragen kann?
Ich finde das schwierig, das zu beantworten, weil auf der einen Seite muss ich sagen, na klar, die Inflation treibt die Preise hoch, die Lebenshaltungskosten sind gestiegen, die Energiekosten, das ist für viele nicht so einfach, das Ganze zu tragen. Also insofern, dass da schon eine ordentliche Lohnsteigerung kommen muss, die im Vergleich zu dem, was wir jetzt über viele Jahre gewohnt waren, weit hinausgeht, ja. Aber wenn wir jetzt mal schauen, wo befinden wir uns eigentlich in den Tarifverhandlungen, dann finde ich, wir sprechen gerade von einem Warnstreik. Und mein Verständnis von Warnstreik ist eigentlich eher, wir gehen mal zwei Stunden auf die Straße legen die Arbeit nieder, um mal zu zeigen, mal hier, wir meinen das hier ernst und dann wird wieder verhandelt. Und wir sind ja auch noch nicht so weit fortgeschritten in der Tarifverhandlung. Also das geht für einen Warnstreik schon ziemlich weit.
Wenn man mal guckt, so diese riesigen Megastreiks kennen wir eher so aus Frankreich. Die sind eher so hardcore unterwegs, wenn Bauernverbände da mit ihren Traktoren komplette Autobahnen sperren. Ändert sich die deutsche Streikkultur gerade?
Ich weiß nicht, ob man das schon so sagen kann. Also es gab ja schon das gemeinsame Zusammengehen mit Fridays for Future. Das war schon ungewöhnlich. Und die Frage ist ja immer, wie politisch ist der Streik? Also und da ist Martin Burkhardt, der Chef der Eisenbahngewerkschaft EVG, schon ziemlich klar. Er sagt, das ist erstens nicht übertrieben, wie er findet, und zweitens nicht politisch.
Es ist ein scharfes Schwert, mit dem wir auch sehr verantwortungsvoll umgehen. In Frankreich gibt es einen politischen Streik, den gibt es in Deutschland nicht. Bei uns liegen Forderungen auf dem Verhandlungstisch. Es geht nicht um politische Forderungen, sondern um Forderungen für Bezahlung und für Tarifverträge.
Das sagt Martin Burkhardt. Aber es gibt natürlich auch eine andere Sicht auf die Dinge. Und jetzt hören wir mal die andere Seite. Ralf Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, die sind ja auch betroffen.
Das hat für mich nichts mehr mit einem Warnstreik zu tun. Wenn Flughäfen ganztags bestreikt werden, dann ist das für mich französische Verhältnisse, die in Deutschland einziehen sollen.
Ja, also haben wir französische Verhältnisse? Ich würde sagen, das haben wir noch nicht. Und vor allen Dingen, wenn wir nochmal zurückblicken, gerade die EVG war während der Pandemie sehr zurückhaltend. Also da fand ich sie gar nicht so übertrieben und weitgehend. Möglicherweise haben sie jetzt auch das Gefühl, dass ein bisschen Nachholbedarf ist.
Wirkung wird es auf jeden Fall haben, wenn wir auf den nächsten Montag gucken und das, was dann da passieren wird. Wie meinst du, wie stehen dann die Chancen, die Forderungen durchzukriegen?
Also der Druck ist natürlich groß, wenn wir uns überlegen, dass für einen Tag im Grunde ja Deutschland lahmgelegt wird. Ja, also da wird am Montag nicht sonderlich viel gehen. Dann richtet das ja auch einen großen volkswirtschaftlichen Schaden an. Und wir müssen am Ende auch nochmal wieder überlegen, was bedeutet das eigentlich? Also wenn jetzt sehr, sehr große Lohnforderungen da rauskommen, dann werden wir das ja alle ein Stück weit bezahlen. Gleichzeitig müssen die auch ein bisschen mehr als früher kriegen. Insofern, ja, der Druck wird groß sein, weil es eben auch sehr viel Folgewirkungen haben wird. Das bleibt ja nicht auf den Verkehrssektor beschränkt. Das trifft ja auch die Mittelständler zum Beispiel, die Versorgungslage. Das wird ja auch noch Wellen haben. Das wird noch bis in den Dienstag, Mittwoch hineinlaufen, bis da alles wieder ganz normal ist. Also der Druck ist groß. Es wird auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. Und gleichzeitig, denke ich, ist auch die Gefahr, dass sie ein bisschen den Bogen überspannen und dass da nicht mehr so viele da noch Verständnis für haben.
Am Montag Streik. Deutschland soll so gut wie stillstehen und es wird aller Voraussicht nach auch so sein. Die Infos dazu hatte Jessica Sturmberg aus der Wirtschaftsredaktion. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt hören wir nach Brüssel. Da war gestern und heute EU-Gipfel. Großes Treffen der Staats- und Regierungschefs. Die hatten viel zu besprechen. Und es ging auch um eine Sache, die offiziell gar nicht auf der Themenliste stand, nämlich der Streit um das Ende vom Verbrennungsmotor. In der EU hatte man ja eigentlich sich schon darauf geeinigt, dass 2035 Schluss sein soll, dass keine Autos mehr mit Verbrenner auf den Markt kommen dürfen. Deutschland bzw. Verkehrsminister Wissing blockiert das aber. Er will, dass der Verbrenner weiterlebt, wenn er mit sogenannten E-Fuels betankt werden kann. Und in diesem Streit zwischen Wissing und der EU-Kommission scheint sich jetzt was zu tun.
Es sieht nun gut aus. Wir haben sehr intensive Gespräche geführt und sind jetzt auch sehr konkret in der Abstimmung.
Sagt der Verkehrsminister, aber machen wir gerne mal den Gegencheck. Ich bin jetzt verbunden mit Caroline Born, unserer Korrespondentin in Brüssel. Hallo Caroline.
Hi.
Wissing sagt, es sieht gut aus. Er sagt aber nicht, wir haben die Lösung für unseren Verbrennerstreit gefunden. Wie nah sind wir denn jetzt wirklich dran?
Ja, heute Morgen, als ich gehört habe, dass Wissing sich äußern möchte, hätte ich auch gedacht, wir sind jetzt eigentlich ziemlich nah an der Lösung. Und weil er auch ja davor schon erklärt hatte, die Bedenken wurden ausgeräumt. Aber er hat in seiner Erklärung auch nochmal darauf hingewiesen, dass noch ein paar letzte juristische Fragen geklärt werden müssen. Also ganz so nah sind wir noch nicht dran, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass es nicht mehr allzu lange dauert, weil ich Wissings Verhalten jetzt schon als eine Art Zurückrudern interpretieren würde, dass er sich jetzt in einem erneuten Brief an die Kommission darauf eingelassen hat, dass er zufrieden ist, dass die Kommission nochmal erklärt, dass sie eine Kategorie schafft, E-Fuels only, das heißt für Autos, die ausschließlich mit diesen E-Fuels betrieben werden können, dass die auch nach 2035 noch zugelassen werden können und einfach nur eine Erklärung, das ist nicht besonders viel, man hatte das davor auch schon in so einem rechtlich verbindlichen Zusatz vor dem Gesetz. Also da hat Wissing eigentlich nicht viel dazu gewonnen, aber zeigt sich jetzt bereit, dem Verbrenner aus insgesamt zuzustimmen, wenn es diese Erklärung gibt, dass die Kommission da aktiv werden möchte und zwar möglicherweise über einen sogenannten delegierten Rechtsakt.
Ja, das ist wohl seine Idee, ne? Magic-Ausdruck, delegierter Rechtsakt. Was ist das genau?
Das ist ein relativ machtvolles Instrument der Kommission, das sozusagen am eigentlichen Gesetzgebungsprozess vorbeigeht. Also die Kommission kann so einen Rechtsakt einfach erlassen und da müssen dann Parlament und Mitgliedstaaten nicht wie bei einem normalen Gesetz zustimmen, sondern der gilt dann einfach, wenn das Parlament oder die Mitgliedstaaten ihn nicht blockieren. Das wäre in diesem Fall durchaus möglich, dass das passiert. Aber weil dieses Instrument eben so machtvoll ist, stellt sich auch noch die Frage, wo ist denn die Grundlage, dass man so einen Rechtsakt überhaupt erlassen kann? Und daran gibt es auch noch erhebliche Zweifel, ob das in Ordnung ist, das zu tun. Und da hat die Kommission auch schon sich bereit erklärt, wenn es so nicht geht, dann versuchen wir es anders. Also das heißt, das ist alles noch ein bisschen offen und muss noch geprüft werden.
Ja, wir versuchen es irgendwie anders, aber wie sicher ist es, dass die EU-Kommission da mitgeht?
Die EU-Kommission hat sich jetzt zu dem aktuellen Vorschlag noch, also zu dem neuen Vorschlag noch gar nicht geäußert. Aber gestern hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen gesagt:
"We intensify the talks and I'm confident that we soon will find a good solution."
Also intensive Gespräche gibt es zwischen der Kommission und dem Verkehrsministerium und sie ist zuversichtlich, dass es da bald eine Lösung gibt. Da hat von der Leyen auch ein großes Interesse dran. Sie hat nochmal gesagt, sie will, dass es jetzt schnell geht, denn das Verbrenneraus ist ja auch eine wichtige Säule des EU-Klimapakets und da möchte sie, dass es jetzt endlich in trockene Tüchern ist. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Kommission da auch einlenkt, zumal sie da jetzt, wenn es so durchgeht, gar nicht zu weit auf Deutschland zugehen müsste.
Du hast jetzt die letzten beiden Tage diesen Gipfel für uns beobachtet. Mal Real Talk, ne? Die anderen Staats- und Regierungschefs, haben die Verständnis für Deutschlands Haltung zum Verbrenner oder sind die eher super genervt?
Also es gibt ja die einen, die dahinter Deutschland stehen, wie zum Beispiel Italien, Polen, Bulgarien. Da wäre es jetzt spannend zu wissen, ob ihnen diese Lösung weit genug geht. Oder ob sie sagen, nee, das ist uns eigentlich zu wischiwaschi, dieser Kompromiss. Und dann gibt es aber die anderen. Ich habe mal eine eher genervte Stimme mitgebracht aus Lettland.
"This is somewhat puzzling that a government, after all agreements have been made, suddenly takes the reverse step."
Also der lettische Regierungschef Kristianis Karins sagt, er ist da schon verwirrt drüber, dass eine Regierung erst zustimmt mehrmals und dann diesen Rückzieher macht, weil er sagt, wenn das alle so machen, was ist dann mit unserem Gesetzgebungsprozess, das eben darauf beruht, dass man sich erst einigt und dann am Ende nochmal Formsache grünes Licht gibt. Und solche Stimmen gibt es eben mehrere, die sagen, da hat Deutschland innerhalb der EU Vertrauen verspielt und man hat ein bisschen die Befürchtung, dass es jetzt eben auch Nachahmer finden könnte, also dass man sich nicht mehr auf solche Vereinbarungen innerhalb des Gesetzgebungsprozesses verlassen kann.
Ein bisschen puzzling, sehr schöner Ausdruck. Deutschland und die EU streiten sich über das Verbrennerverbot ab 2035. Deutschland will gerne noch ein bisschen mehr Zeit. Die Infos dazu hatte unsere Korrespondentin Caroline Born. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ein iPhone kaputt geht, ne, dann kann man im Grunde genommen, naja, man hat keine Chance, da selber Hand anzulegen. Schon allein die Schrauben sind so, dass man da nicht mit einem normalen Schraubenzieher rankommt. Den Rest regelt Kleber. Und im Zweifelsfall verliert man ja auch die Garantie. Das will die EU-Kommission ändern mit einem Recht auf Reparatur. Ein Gesetzentwurf ist diese Woche vorgestellt worden. Damit sollen wir beim Kauf über die Kosten von Ersatzteilen informiert werden und auch darüber, ob und wo so ein Gerät repariert werden kann. Die Right-to-Repair-Bewegung. Die fordert aber noch viel mehr, zum Beispiel auch, dass Geräte so gebaut werden sollen, dass man sie dann wirklich selber reparieren kann. Greta Gerichs aus dem Deutschlandfunk Nova Team wollte genau das machen, also den Akku im Smartphone irgendwie reparieren. Der ist abgeschmiert, ne? Grit, hat das geklappt?
Ja, guck mal hier, das ist das Handy.
Okay, ja, weiß ja nicht, wie der Akku da jetzt aussieht.
Nee, der Akku sieht super aus und der lädt auch wieder richtig. Ja. Und jetzt hat er gerade noch 52%.
Sehr gut.
Also das hat am Ende wirklich geklappt, aber es war nicht so ganz einfach.
Weil du zufällig keine IT-Kleinelektro-Expertin bist.
Nein, leider zufällig nicht, aber ich bastel ja sehr gerne.
Mhm.
Und bei dem Smartphone ist die Garantie halt auch schon länger abgelaufen. Also dachte
ich... Okay, das
ist
wichtig, ja.
Genau, ich dachte, probierst du einfach mal und habe als erstes unseren Kollegen Moritz Metz in seiner Werkstatt in Berlin besucht.
Yes, den kennen wir vom Netzbasteln. Der kann sowas auf jeden Fall.
Genau, dachte ich auch. Und deshalb wollte ich mal fragen, ob er so Erfahrung mit Handys hat. Und die hat er natürlich. Und er hat unter seinem Schreibtisch viele Schubladen.
Lauter alte Ersatzteile drin von einer bestimmten iPhone-Generation, die sich noch ziemlich gut reparieren ließ, weil da weniger verklebt war.
Das ist nämlich der Punkt. Früher ließen sich viele Telefone einfach noch viel leichter reparieren.
Ja, so war das auch bei meinem allerersten Smartphone. Da konnte man einfach einen Deckel aufmachen und einen neuen Akku reinlegen. Das war super einfach und es hatte auch normale Schrauben.
Genau, und da kannst du dann natürlich auch einen normalen Schraubenzieher für nehmen. Hm. Jetzt sollen Smartphones wasserdicht sein und dann sind sie halt deshalb verklebt. Das macht es schwieriger, an die Innereien überhaupt erstmal ranzukommen.
Sehr schön.
Und der Moritz, der hatte ganz viele Tipps für mich. Ich habe gelernt, jedes Smartphone hat so seinen ganz eigenen Aufbau und auch eigene Spezialschrauben, die so das Innenleben zusammenhalten. Und der wichtigste Tipp, den mir Moritz mitgegeben hat, alle Kleinstteile und Schräubchen am besten beim Auseinanderbauen auf einem Klebeband so ein bisschen ordnen, so optisch und festkleben.
Das ist wahrscheinlich schon jedem Bastler, jeder Bastlerin passiert, dass sie irgendwas aufgeschraubt hat und danach war dann eine Schraube zu viel da und man weiß nicht, wo sie hingehört.
Genau, der Tipp hat mir dann wirklich auch noch später sehr geholfen.
Das ist genial, weil dann rollen die Schrauben einfach nicht weg. Das ist ja cool. Aber dein Smartphone, zeig nochmal.
Hier.
Das ist ja schon was neuer. Also das hast du jetzt nicht einfach aufschrauben können, oder?
Das stimmt. Ich konnte es nicht einfach aufschrauben und ich wollte auch nichts falsch machen. Ich wollte schon ein bisschen vorsichtig sein und deshalb habe ich im Netz gesucht, wer oder was einem da helfen kann. Und da gibt es tatsächlich kleinere Unternehmen, die zum einen die Ersatzteile samt Werkzeug anbieten und zum anderen haben die auch die Anleitung. Die veröffentlichen sie auch auf ihrer Website und zeigen da, wie das geht. Und dieses Reparaturset, das habe ich mir bei iDoc bestellt. Das ist eine von diesen Firmen. Und dann habe ich das Video eben auch von der gleichen Firma geschaut und parallel repariert. Und jetzt kommt das, was du eben meintest, um das Handy überhaupt aufzukriegen, musst du das erstmal föhnen.
Erhitze den Rand des Displays auf ca. 60 Grad. Durch das Erwärmen gibt der Kleber etwas nach und du kannst das Display leichter lösen.
Es ist echt ein bisschen abenteuerlich, ne? Man föhnt sein Handy und knackt es dann irgendwie auf. Hat das funktioniert?
Das geht, aber die Anleitung, die wir da gerade gehört haben, die ist wirklich essentiell, finde ich. Also für mich war sie das. Die ist super kleinschrittig, die zoomt immer wieder genau rein in das Handy und auf die betreffende Schraube oder auf das betreffende Teil, was du gerade bearbeitest. Also damit haben die sich wirklich Mühe gegeben und die Klebstreifenstrategie von Moritz, die habe ich natürlich auch angewendet, sonst wäre das, glaube ich, eine Katastrophe geworden.
Ja, weil die Schrauben, die sind ja schon mal verdammt winzig.
Ja, und dann gibt es auch noch verschiedene Sorten. Es ist offenbar so, manche Samsung-Handys, die kommen mit einer einzigen Schraubensorte aus. Das ist natürlich super praktisch. Bei meinem iPhone war das nicht so und dann musst du halt sehr, sehr genau sein.
Und ich würde mal sagen, du musst sehr ruhige Hände haben und dann so Abenteuersachen wie Föhn. Das darf ja auch nicht zu heiß sein, sonst schmilzt dir das Ding weg.
Voll. Also man muss schon echt sehr präzise sein, sich voll an diese Anleitung halten und es ist auch bestimmt nicht was für GrobmotorikerInnen, aber mal ehrlich, wenn der EU-Vorstoß jetzt zu einer besseren Reparierbarkeit von Geräten beiträgt, also dass diese Dinge auch einfach simpler gebaut sind, dann ist natürlich einfach schon mal viel gewonnen.
Man hört, man liest, es tut sich was, also zum Beispiel der Hersteller mit dem Apfel, dass er jetzt selber Reparaturanleitungen rausgibt.
Das stimmt. Je nach iPhone-Modell gibt es auf der Website so 70 Seiten PDFs zum Runterladen.
Schön, ja.
Ich habe mir das mal angeschaut und bin etwas ins Schwitzen gekommen und dann habe ich die Sabine Raspe von der Firma iDoc mal danach gefragt.
Das sind sehr komplexe Anleitungen, die dort mitgegeben werden. Da kann man natürlich so ein bisschen unterstellen, die wollen das vermeiden oder die wollen zumindest, dass sie die Hoheit haben.
Über die Reparatur, ne? Also das Witzige ist, Apple schickt einem auf Wunsch dann auch zu dieser komplexen Anleitung noch zwei Werkzeugkoffer zu. Also leihweise, die wiegen 35 Kilo.
Nein, okay.
Doch. Also da fand ich die Lösung mit dem kleinen wattierten Umschlag von so einem Repair-Startup doch ein bisschen niedrigschwelliger. Und so habe ich es ja dann auch gemacht.
Was ist denn da dabei? Irgendwie so ein Dieselschraubenzieher. Ich weiß
also,
nicht. Gibt es denn dann die Repair-Sets auch für ungefähr alle Modelle?
Also für sehr viele jedenfalls, auch bei den Konkurrenzanbietern von iDoc, also von den bekannten chinesischen über die US-Hersteller bis zu den koreanischen, sind da eigentlich alle Modelle so, ich würde mal sagen, der letzten 10 Jahre dabei.
Recht auf Reparatur beim Hersteller, das ist eine Sache, selber Hand anlegen die andere. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Grit Eggerichs hat sich da durchgearbeitet und ist happy. Machst einen Repair-Shop auf?
Also ich arbeite in so einem Repair-Shop, in so einem Repair-Café ehrenamtlich. Ich glaube,
so,
jetzt kommerziell
cool.
Würde ich das nicht machen.
Okay, vielen lieben Dank dir, aber du hast allen Mut gemacht, da mal selber ranzugehen.
Hoff ich.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es war ja irgendwie schon eine der Meldungen der Woche. Die UBS übernimmt die Credit Suisse, also die größte Schweizer Bank, die zweitgrößte, weil die Credit Suisse finanziell mal so richtig im Sumpf liegt. Die Hoffnung dahinter, eine neue Bankenkrise abwenden. Doch manche trauen dem Braten noch nicht. An der Börse ist der DAX zum Beispiel auch heute wieder kräftig gefallen. Es ist ordentlich was los. Kurz, die Unsicherheit bleibt. Und eigentlich ist das ja ein total wichtiges Thema. Ne? Nur fragen sich viele am Ende der Woche auch irgendwie, ja und? Was nehme ich als Finanznoob da jetzt für mich mit? Wenn es einer erklären kann, dann er, Hans-Peter Burghof, Bankenexperte und Finanzwissenschaftler an der Uni Hohenheim. Hallo, Herr Burghof.
Hallo.
Mal ganz flach gefragt jetzt, warum sollte uns so eine Bankenkrise als Normalo interessieren? Irgendwie wirkt so eine Bankenfusion ja erstmal sehr weit weg von unserem normalen Leben.
Ja, eine Bankenfusion ist weit weg von unserem normalen Leben, aber eine Bankenkrise ist es nicht. Mhm. Bankenkrisen, die sich auswachsen, können richtig gefährlich für unseren Wohlstand sein und können dann auch ganz gravierende politische Auswirkungen haben. Die schlimmsten Bankenkrisen, die wir da in Erinnerung haben, politisch sind die aus den 30er Jahren, aus den frühen 30er Jahren, die ganze Länder destabilisiert haben. Also man muss schon darauf gucken, dass das Bankensystem stabil bleibt, sonst wird es gefährlich.
Jetzt wissen wir ja, okay, die eine Bank übernimmt die andere und hoffentlich geht alles gut, auch wenn das heute an den Märkten irgendwie doch ein bisschen chaotischer aussieht. Was können wir denn aus der Woche jetzt mitnehmen, wenn wir nicht so die krasse Bankahnung haben?
Oh, wir haben eine ganze Menge gelernt. Wir haben gesehen, dass dieser berühmte Ausdruck too big to fail weiterhin gilt. Also, dass eine Bank zu groß sein kann, als dass man sie einfach pleite gehen lassen kann. Wir haben uns die letzten Jahre ganz viel Gedanken darum gemacht. Es gab immer die Empörung darüber, wenn dann große Banken pleite gehen, dass sie vom Staat gerettet werden. Und man hat deswegen sehr komplizierte Mechanismen entworfen, damit solche Banken dann auch einfach abgewickelt werden können wie jedes andere Unternehmen. Wenn es hart auf hart geht, funktioniert das nicht. Das ist zu gefährlich. Und viel der Regulierung, viel Aufwand auch für Regulierung, die wir getrieben haben, um dieses System zu installieren, war offenkundig umsonst.
Muss ich denn jetzt irgendwas an meinem Bankverhalten ändern nach dieser Woche?
Nein, also wir sind tatsächlich von der richtigen Bankkrise noch weit entfernt. Es gibt einzelne Institute, die in Schwierigkeiten geraten. Und wir haben auch eine Belastungssituation, die dazu führt, dass man mit Schwierigkeiten schlechter umgehen kann. Weil wir haben sehr hohe Zinsen, nicht wirklich sehr hohe Zinsen, aber wir haben einen sehr hohen Zinsanstieg. Die Zinsen sind schnell angestiegen und das führt dazu, dass Banken, die jetzt Liquidität brauchen, also die einfach in Schwierigkeiten sind und irgendwoher mehr Geld brauchen, mehr Cash, ja, dass die das nicht so einfach bekommen können. Und das führt dann halt bei diesen Banken, bei den schwachen Instituten zu Schwierigkeiten.
Was ja jetzt auch diese Woche klar geworden ist und heute, Vertrauen scheint nicht nur an der Börse, sondern auch bei Banken enorm wichtig zu sein. Warum ist das in dem Fall so ein Ding?
Na, Banken versorgen uns mit Liquidität, mit Geld. Das gilt für Unternehmen, das gilt aber auch für Privatleute. Damit man das effizient macht, ist aber so, dass die Banken gar nicht so viel Liquidität haben. Denn sie sollen ja gleichzeitig auch unser Geld langfristig anlegen, zum Beispiel Kredite geben, damit was langfristig investiert werden kann, langfristige Anleihen kaufen. Also Banken legen ihr Geld langfristiger an, als sie es refinanzieren. Und das bedeutet, wenn alle gleichzeitig das Vertrauen in eine Bank verlieren und dann alle ihr Geld zurückhaben wollen, dass dann diese Bank nicht mehr weiter existieren kann. Und das gilt eigentlich für jede Bank. Also es ist auch eine gute Bank, die ganz tolle Geschäft gemacht hat, wenn die keine Liquidität mehr hat, weil alle das Geld wegziehen, dann ist diese Bank tot. Und deswegen ist Vertrauen für Banken ganz wichtig. Und wir müssen uns auch jetzt nicht in eine Krise reinreden und dieses Vertrauen unnötig gefährden, denn eigentlich geht es den deutschen Banken im Moment verglichen mit den anderen, mit den Jahren davor, durchaus gut.
Also keine Panik schieben. Wenn Banken kaputt gehen und fusionieren, dann klingt das oft weit weg. Es lohnt sich aber auch als Nicht-Banken-Fusionsfan, da mal drauf zu gucken. Angst um unser Geld, falls vorhanden, müssen wir allerdings nicht haben. Die Infos dazu hatte Herr Burghof. Dankeschön, Bankenexperte und Finanzwissenschaftler an der Uni Hohenheim. Hans-Peter Burghof, danke.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.